groß, du bist mächtig, du bist herrlich, du bist gewaltig. Und das ist der Herr. Gestern haben wir über die Weisen uns unterhalten. Heute ist der Erscheinungstag. Das heißt also, in manchen Kirchen, also Ostkirchen, koptische Kirche und so weiter, die feiern Weihnachten an diesem Tag, am 6. Januar. Für uns ist der Tag, wo die Weisen nach Bethlehem gekommen sind und haben den König angebetet. Aber heute möchte ich ein Thema behandeln. Gott bekennt sich zu Jesus. Nicht nur, dass die Menschen ihn entdecken, dass die Menschen ihn finden, sondern Gott, der Vater im Himmel, bekennt sich zu Jesus. Und das ist so wichtig für meine Erlösung, für mein Heil, dass Gott Jesus akzeptiert hat von Anfang an und dass Gott sich bekennt. Und da haben wir in der Bibel drei Gottes Offenbarungen über Jesus und das die Stimme, die vom Himmel geschah, bei der Taufe und auf dem Berg Tabor und dann, wo Jesus dem Vater dankt im Tempel, du hast meinen, ich habe den Vater verherrlicht und du verherrlichst mich jetzt. Und Gott bekennt sich einfach zu der ganzen Geschichte. Hier heißt es, die Stimme von der großen Herrlichkeit Gottes in Matthäus Kapitel 3, Vers 16 und folgende Verse. Hier heißt es, und da Jesus getauft war, musst du dir vorstellen, Jesus hat sich taufen lassen, obwohl er es gar nicht nötig gehabt hat, sich taufen zu lassen. Er war ja ohne Sünde, denn nur Sünder sollen getauft werden. Und die Taufe war zur Buße, zur Umkehr. Jesus hat nichts verbrochen gehabt. Aber er ließ sich taufen, er sagt, es gebührt alle Gerechtigkeit vor Gott zu erfüllen. Und da er getauft wurde und aus dem Wasser kam und so weiter, und siehe, da tat sich der Himmel auf über ihm. Das ist das erste große öffentliche Bekenntnis Gottes zu Jesus. Der Himmel tat sich auf. Und Johannes sah und sagte hier, und Johannes sah den Geist Gottes gleich als eine Taube herabfahren und über ihn stehen, über Jesus. Und eine Stimme vom Himmel sprach, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist eine der gravierendsten und stärksten Stellen für die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Trinität. Jesus ist im Wasser, der Heilige Geist kommt aus einer Taube über ihn und die Stimme vom Himmel spricht, das ist mein lieber Sohn. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbaren sich hier als Trinität im Jordan. Und Johannes hörte diese Stimme, das ist aber wichtig, behalte das, Johannes hörte diese Stimme. Und Jesus natürlich, und wahrscheinlich auch die Leute, die in der Umgebung waren, die haben das mitbekommen. Das ist mein lieber Sohn, und dann diese Taube, und dann dieses Licht, oder was auch immer war. Dann die zweite große Stelle in Matthäus 17, Vers 5. Und da er noch redete auf dem Berg der Tabor, da überschattete ihn eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, das ist mein lieber Sohn, an welchem ich mein Wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Das war für die Jünger. Die Jünger sollen ihn hören, nicht den Moses und nicht den Elia. Jesus sollen sie hören, nur als Beispiel. Genauso wie die Weisen dort in Bethlehem, sie sahen den Stern über Jesus und dann war aus, dieser Stern blieb über Jesus stehen. Die dritte Stelle ist Johannes Kapitel 12, Vers 28, die ich betrachten möchte heute. Vater, verkläre deinen Namen im hohen priesterlichen Gebet hier oder im Gebet, wo Jesus spricht. Verkläre deinen Namen, da kam eine Stimme vom Himmel und da hieß es, und ich verkläre ihn und ich will ihn abermals nochmals verklären, also zweimal verklären. Gott will Jesus mehrmals, nicht nur ein einziges Mal, sondern mehrmals in unserem Leben verklären und offenbaren und zeigen, wer er wirklich ist und was er wirklich kann und wie groß und wie stark er ist. So, Gott will uns immer wieder offenbaren. Es reicht nicht aus, dass du die Bibel liest. Und ich möchte dich nicht von der Bibel wegbringen, aber ich möchte sagen, wie wichtig es ist, dass man eine Offenbarung von Gott hat. Dass man selbst den Geist empfängt und der Heilige Geist zu einem selbst spricht. Das ist mein lieber Sohn, den sollst du hören. Du sollst nicht den Matthäus hören und du sollst nicht den Pastor hören und du sollst den und den Menschen nicht hören, sondern du sollst Jesus hören. Gott bekennt sich zu Jesus und zuerst mal ist mir groß, die Sterne im Himmel, sogar der Kosmos bekennt sich zu Jesus. Das macht kein Mensch, das kann kein Pfarrer, kein Papst, kein Bischof, kein Mohammed und sonst niemand machen. Das macht der Vater im Himmel. Er gibt es Zeichen. Und wir sehen weiter, die Geburt Jesu wird in den Sternen bezeugt. Eine Jungfrau wird schwanger im Sternbild. Jungfrau Saturn und Jupiter verbinden sich und vereinigen und dann bildet sie einen großen Stern. Die Stimme vom Himmel, also der Himmel offenbart uns Jesus. Nicht der Pastor, nicht der Prediger, nicht die Gemeinde. Der Himmel offenbart uns Jesus. Und die Stimme sagte, das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott hat wohlgefallen an Jesus. nicht an dich und nicht an mich und nicht an uns und nicht an den Juden und nicht an den Christen und nicht an irgendwelche andere religiöse Menschen. An Jesus hat Gott wohlgefallen. Hartes Wort. Direkt. Er ist der Weg zu Gott und so weiter. Und das ist mein geliebter Sohn. Und dann heißt es weiter, an dem ich wohlgefallen habe. Den Gekreuzigten hat Gott von den Toten auferweckt. Das sind die Bekenntnisse Gottes zu Jesus. Wenn Jesus nichts getaugt hätte, wenn sein Opfer nur eingebildet gewesen wäre, wenn es nur Menschenwerk gewesen wäre, hätte Gott Jesus nicht auferweckt. Denke darüber nach. Wie wichtig ist das Bekenntnis Gottes? Da wäre auch unser Glaube null und nichtig, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Also wir brauchen diese Bekenntnisse des Himmels, dass Gott für uns ist. Dann die Zeichen, die Jesus wirkte. Wir haben ja gelesen oder gesungen auch heute. Die Zeichen, die er wirkte. Gott war mit ihm. Und Nikodemus musste einmal bekennen, als er zu Jesus bei Nacht und Nebel kam. Kein Mensch tut solche Zeichen. Kein Mensch macht solche Wunder wie du. Du musst also von Gott gesandt sein. Ein großer, mächtiger Lehrer. In Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 37 und folgende Verse lesen wir hier als die Jünger predigen. Und ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe des Johannes und so weiter nach der Predigt, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist. Viele Theologen streiten sich, wann ist Jesus Gottes Sohn geworden? Bei seiner Geburt, bei der Taufe hier oder auf dem Berg Tabor, bei der Verklärung, da gibt es große Fragen. Und Jesus war Gottes Sohn erst, als sich Gott zu ihm bekannte. Das ist mein lieber Sohn. Alles andere, er war ein Mensch, so wie du und ich. In aller Liebe. Sei nicht geschockt. Aber Jesus war ohne Sünde. Jesus wurde von einer Jungfrau geboren. Gott war mit ihm. Aber die Bestätigung, dass es sein Sohn ist, und deshalb können wir auch nur sprechen und sagen, der eingeborene Sohn Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern gerettet werden und das ewige Leben haben. Wo ist der Sohn geboren worden? Wenn man vom Sohn spricht, der Sohn muss geboren werden. Der Sohn muss entstanden sein irgendwie, muss irgendwo gezeugt sein. Und hier sehen wir, wie Gott ihn gezeugt hat. Durch die Bezeugung vom Himmel. Die Stimme sprach, dies ist mein Sohn. Aber ich lese hier weiter in Apostelgeschichte 10. Da heißt es hier, der war vom Heiligen Geist gesalbt und in der Kraft Gottes ist er umhergezogen und hat große Taten und Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war in ihm. Nicht nur mit ihm, sondern Gott war in ihm, heißt es im Original. In ihm. In Jesus. Nicht nur mit Jesus. Viele Menschen denken, Gott war mit Jesus. Gott war nicht mit Jesus, sondern Gott war in Jesus. Und pass auf, ich komme nachher auf den Punkt zu sprechen, auch für uns, unser Glaube funktioniert erst, wenn Jesus in uns ist und nicht mit uns ist. So viele Menschen danken Gott, dass Jesus mit ihm ist, dass Jesus ihn führt und begleitet und beschützt. Das ist Unsinn. Weißt du, was du brauchst? Du brauchst Jesus in uns. Christus in uns ist die Hoffnung und Herrlichkeit und das Leben. Gott hat sich zu Jesus bekannt von der Stunde der Zeugung bis zu seiner Himmelfahrt. Wäre Jesus nicht der Sohn Gottes, hätte es auch gar keine Himmelfahrt gegeben. Wird es auch für uns gar keine Entrückung geben. Das wäre alles nur Bluff. Wir glauben dann irgendeinem Vater Morgana, einem Hirngespinst. Und hier dieses Bekenntnis Gottes zu Jesus ist so wichtig. Ist nicht Christus auferstanden, dann ist unser Glaube nichtig, heißt es beim Apostel Paulus. Aber Christus ist auferstanden, Gott sei Dank. So, Gott hat sich zu Jesus bekannt. Und ich möchte ganz schnell ein paar Stationen zitieren im Tempel. Als Jesus starb, zerriss der Vorhang im Tempel. 10 Ochsen mussten diesen Tempel auseinanderreißen, wenn sie wollten. So dick war dieser Vorhang. Und dieser Vorhang von oben bis unten wurde von oben, nicht von unten zerrissen, dass jemand da aufgeschnitten hätte oder sonst was. Nein, von oben nach unten wurde dieser Vorhang im Tempel zerrissen. Und weißt du, Gott bekannte sich zu Jesus von Anfang an mit dem Stern hier. Von Bethlehem, aber auch als er starb, als er seinen Geist aushauchte, da gab es für 3 Stunden Sonnenfinsternis. Das waren ganz starke Bekenntnisse Gottes zu Jesus. Normalerweise eine Sonnenfinsternis dauert nur 8 Minuten, dann ist der ganze Spaß vorbei. Aber hier 3 Stunden. Die Menschen heute können Jesus auch nur erfahren, indem sie von Gott das Zeugnis des Heiligen Geistes bekommen und inne werden, das ist der Sohn Gottes. Und deshalb sagt auch die Bibel, ihr werdet inne werden, oder Jesus selber sagt, ihr werdet inne werden, ob die Lehre von mir ist oder von Gott. Wir haben plötzlich das Zeugnis, aha, dieses Aha-Erlebnis, Jesus ist der Sohn Gottes. Und nicht nur, dass du von Jesus hörst, sondern du musst gewiss werden, überzeugt werden und ganz sicher sein, das ist der Sohn Gottes. So wie der Petrus. Die diskutieren, Jesus fragt, was halten die Leute von mir und was denkst du von mir und so weiter. Und dann sagt Petrus wie aus der Pistole geschossen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt der Heiland, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist muss es offenbaren. Das ist der Sohn Gottes. Du kannst die Bibel lesen von vorn nach hinten, von hinten nach vorne, von oben nach unten und du wirst doch nicht verstehen. Es sei denn, du kriegst das Zeugnis des Heiligen Geistes. Deshalb, niemand wird bekehrt durch Bibel lesen. Niemand wird bekehrt durch Beten. Niemand wird bekehrt durch Kirchgang. Wir werden nur bekehrt, wenn der Heilige Geist unserem Geist Zeugnis gibt. Du bist errettet, die sind deine Sünden vergeben. Und vorwiegend, es geht gar nicht um Sündenvergebung, sondern grundsätzlich geht es, dass Jesus Christus in uns kommt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und dann ist automatisch Sündenvergebung, dann ist automatisch Befreiung da, dann ist automatisch ewiges Leben in uns. So, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Der Heilige Geist offenbart uns Jesus. Und wir gehen weiter. Wäre Jesus ein Lügner gewesen? Ein Gauner, ein Guru oder was weiß ich, ein falscher Prophet. Er hat frisch und frei gesagt, ich gehe zum Vater und es ist gut, dass ich weggehe. Und ich werde wiederkommen und ich werde den Vater bitten, dass er euch den Heiligen Geist, den Tröster sendet. Und der wird bei euch ewiglich bleiben. Und Pfingsten ist ein Beweis, dass Jesus bei Gott angekommen ist. Dass Gott ihn sein Opfer akzeptiert hat. Der Heilige Geist wurde ausgegossen. Und deshalb ist für mich auch ganz arg wichtig, dass die Menschen den Heiligen Geist empfangen. Ohne den Heiligen Geist kannst du Jesus gar nicht Herr nennen. Wir müssen diesen Heiligen Geist bekommen, diese Offenbarung. Er ist Herr. Er ist Herr. Und dann kann ich auch meine Knie getrost beugen. Und dann kann ich Jesus bekennen und kann Gott loben und preisen. Ungeniert. Er ist der Sohn Gottes. Jesus war der wahre Messias Gottes. Engel haben bewiesen. Euch ist heute der Heiland geboren. Von Weihnachten her. Der Stern der Weisen. Die Stimme vom Himmel. Und an die vielen Zeichen und Wunder, die Jesus gewirkt hat. Also niemand kann diese Zeichen tun wie dieser Mensch hier. Und ganz besonders, als die Jünger in der Seenot waren und im Sturm waren, er stillte diesen Sturm und dann sagten die Leute, wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mensch, dem Wind und Wetter gehorchen? Er war Gott. Denn er hat uns den Vater verherrlicht. Gott Vater, den Schöpfer, über die Naturmächte und Gewalten, über Wind, über Wasser. Er hat Wasser in Wein verwandelt. Das war das erste Wunder, das er getan hat. Er war Herr über die Elemente. Und er ging auf dem Wasser. Er war König, nicht nur im Geiste, in der Religion oder wo. Nein, er war König auch über die Elemente. Wasser, Erde, Luft und was auch immer gewesen sein, diese Elemente. Er hat es beherrscht. Und die Worte, die er sprach, die waren Geist und Leben. Da konnten die Pharisäer nur noch mit den Ohren schlackern. Woher kommt das? Wir wissen, dass er nicht studiert hat, aber der hat den Heiligen Geist gehabt und der Heilige Geist hat ihn in alle Wahrheit geleitet. Und er sagte prompt, so und so ist in deinem Leben, dann schreibt er auf der Erde und die Leute hauen ab. Es hat noch nie ein Mensch so geredet wie dieser, haben die Leute gesagt in ihren Tagen. Seine Auferstehung ist ein klarer Beweis, dass Gott ihn gesandt hat, dass Gott mit ihm war. Und dann diese dreifache Stimme vom Himmel, das ist mein lieber Sohn. Immer wieder bekennt sich der Vater zu seinem Sohn und eine Sache besteht nach der Bibel aus zwei oder drei Mundzeugen. Und zwar nicht nur, dass Gott einmal gesagt hätte, das ist mein lieber Sohn. Nein, er hat dreimal öffentlich bekannt zu verschiedenen Situationen, in verschiedenen Anlässen haben die Menschen gehört, das ist mein lieber Sohn. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das begreifen. Wenn wir das begriffen haben, haben wir unser Heil begriffen, um was es wirklich geht. Zwischen der Geburt Jesu und seine Einsetzung als Sohn Gottes sind 30 Jahre vergangen. Jesus nahm zu an Gnade und Weisheit, heißt es einmal in der Bibel. Und dann dieses Bekenntnis Gottes von Anfang an. Das erste Wunder, das er tat, war, Wasser in Wein zu verwandeln. Das war das erste Wunder, lesen wir in Johannes Evangelium. Er beherrschte Elemente, denn der Geist Gottes brütete am Anfang über das Wasser. Und der Herr hat die Kontrolle hier. Das zweite große Bekenntnis ist inmitten seines Dienstes auf dem Berg Tabor. Der unterhält sich mit Moses, mit Elia und unten sitzen die Jünger. Und dann kommt unser lieber Bruder Petrus voll Begeisterung. Oh Herr, hier ist gut sein, lass uns gleich drei Hütten bauen. Und weißt du, was dann passiert? Plötzlich ist die ganze Vision weg und die sehen nur noch Jesus allein, Moses nicht mehr da und Elia nicht mehr da. Und wisst ihr, um was es geht? Und dann kommt diese Stimme. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Nicht nur von dem sollt ihr lesen oder von dem, an dem sollt ihr denken, zu dem sollt ihr beten. Nein, den sollt ihr hören. Das ist, was Gott will. Gott will nicht, dass du von Jesus redest, von Jesus liest, von Jesus singst, zu Jesus betest. Nein, du sollst ihn hören. Verstehe, wenn du es verstehen kannst, in aller Liebe. Verstehe. Am Kreuz, weißt du, du sollst vom Kreuz hören. Denn am Kreuz geschah Großes und Gewaltiges. Als Jesus aushauchte, da zerriss der Vorhang im Tempel. Und da gab's nichts mehr. Da gab's keine Form von Gottesdienst. Und dann betet er hier, Vater, ich verkläre deinen Namen. Und am Kreuz hat er den Namen verklärt, was Gott wirklich ist. Gott ist nicht dieser große, starke Herrgott, der so mit der Erde und den Sternen im Kosmos so ein Spielchen macht. Nein, er hat sich gedemütigt, er ist herabgestiegen, ist Mensch geworden, ein sterblicher Mensch. Und dann die Auferstehung. Und hier lieferte Jesus sich Gott total aus. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann hauchte er ihn aus. Und da wurde sogar der römische Hauptmann gläubig. Als Jesus starb fast wie ein Selbstmörder. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann war er weg. Dann sagte der römische Hauptmann, das gibt's doch nicht. So schnell stirbt kein Mensch. Am Kreuz quälen sich die Leute, die quälen sich zu Tode. Aber Jesu Gebet wurde prompt auf der Stelle erhört. Das war der Sohn Gottes. So ist dieser römische Soldat zum Glauben gekommen, als Gott sich zu ihm bekannte. Als der römische Hauptmann sah, Gott hört sein Gebet auf der Stelle. Und er konnte es gar nicht glauben. Dann nimmt er seinen Spieß und sticht nochmal an seine Seite. Will sehen, ob der wirklich tot ist. Und da kam auf seine Seite Wasser und Blut. Also praktisch, er war tot. Da gab es gar kein Blut mehr. Oder nicht mehr viel. Das heißt, so prompt hörte Gott sein Gebet. Das war ein öffentliches Bekenntnis am Kreuz. Halleluja. Das Lebenswerk Christi war einfach nur dafür da, um den Namen des Vaters zu verklären, den Vater groß zu machen und den Menschen den Vater zu bringen, dass die Menschen seine Stimme hören. Und hören ist mehr als nur, was hat er gesagt? Verstehst du, das ist mehr als nur hinhören, das ist tun, das ist gehorchen, das ist hingehen. Und wir sehen, dreimal hat der Vater im Himmel gesagt, den sollt ihr hören. Und deshalb, du musst nicht mich hören. Schön, dass du mir zuhörst, aber du solltest durch mich Jesus hören. Durch die Diener, die das Evangelium predigen, solltest du Jesus heraushören. Selbst wenn ein schwacher, armer, armseliger Mensch das predigen würde, du musst Jesus raushören. Wenn du nicht Jesus raushörst, vergiss alles, kannst nach Hause gehen und spare dir die ganze Mühe. Zu Hause am weichen Sessel sitzt du besser und bequemer. Jesus sollte man raushören. Den sollt ihr hören. In der Predigt, in der Anbetung, im Gesang, überall. Selbst beim Bibellesen. Jetzt komme ich wieder zum Bibellesen. Du sollst Jesus hören. Nicht Matthäus hat es gesagt, der Lukas hat es gesagt, der Johannes hat es gesagt. Nein. Jesus soll zu dir sprechen. Nicht nur Paulus und Petrus, diese Aposteln später. Nach dieser Stimme und der Offenbarung Jesu kam eine Zeit für Jesus die Versuchung. Du siehst, Jesus hat sich bewährt. Und Jesus hat Nein zum Satan gesagt, Nein zu den ganzen Versuchen und Anfechtungen. Er blieb stur, denn er sagte, du sollst Gott allein anbeten und Gott allein dienen. Das Typische, was an Jesus ist, er hat keine Kompromisse gemacht, keine Abstriche gemacht. Er sagte, du sollst Gott allein anbeten, lieber Teufel. und ihm allein dienen. Und nicht nur nach materiellen Dingen schielen, Brot, Steine zu Brot zu machen oder dann eine Show abziehen. All das wollte Jesus nicht. Und dazu ist er nicht gekommen, eine Show abzuziehen, Heilungswunder zu vollbringen. Nein, er hat nur Menschen befreit, die vom Satan überwältigt waren. Und Gott hat sich zu ihm bekannt. Sogar, dass die Teufel ständig fragten, bist du der Sohn Gottes oder nicht? Oder die Teufel haben sogar, waren unsicher. Ist er oder ist es nicht? Gott hat sich bekannt. Denn niemand tut die Zeichen, die er tat. Nennen wir irgendeinen Guru, einen Propheten, einen Prediger, der die Zeichen tun kann, die Jesus tat. Tote auferweckt. Und deshalb sagte er, als er am Grab von Lazarus stand, Lazarus, komm raus. Hätte er gesagt, Tote, steh auf. Dann wären alle Toten auferstanden. Eines Tages werden alle Toten bei der Stimme Jesu auferstehen, die seine Stimme hören. Er hat diese Macht, deshalb er hat sehr differenziert. Obwohl Gott sich zu ihm bekannt, hat Jesus nicht durchgedreht. Er ist ja ganz normal geblieben, ganz Mensch geblieben, blieb auf dem Teppich. Er hat keine Schuhe abgezogen, hat dem Teufel nichts gezeigt, hat Gott nicht auf den Tisch gelegt und gesagt, guck mal, das ist der liebe Gott. Und hat auch nicht gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Die Leute haben gesagt, durch die Offenbarung des Heiligen Geistes. Er hat nirgendwo, an keiner einzigen Stelle hat Jesus gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Du sagst es. So, Demut ist das Kennzeichen des Reiches Gottes und ganz besonders des Königs Jesus Christus. Wir beten ihn natürlich an, König, alle Könige. Aber wir haben Jesus nicht verstanden, in aller Liebe. Viele Christen gehen Jahrzehnte im Gottesdienst und haben Jesus nicht verstanden, was Jesus wirklich wollte. Er wollte unser Herz haben. Er wollte unser Leben haben und er wollte, dass wir demütig werden vor Gott und dass wir uns nicht einbilden, ich bin perfekt, ich bin gut, ich bin vollkommen. Jesus macht sich nichts draus, dass er der Sohn Gottes ist. Er weiß das, was er ist. Und deshalb, du solltest auch aufhören, dir was draus machen, dass ich bin ein Christ, ich bin ein Heiliger. Wir sind alles Heilige, liebe Geschwister. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, gewaschen im Blut Jesu Christi ist, ist ein Heiliger. Aber hör auf, dich einzubilden, dass du besser bist wie die anderen. Du bist überhaupt nicht besser wie die anderen. Du hast nur einen König, dem du vertrauen kannst in Notsituationen, wo du hinlaufen kannst, den du schnell anrufen kannst, von dem du die Handynummer hast, dass du ihn anrufst. Heiland, Heiland, gehe nicht vorbei. So, Jesus hat sich nichts eingebildet, dass Gott hinter ihm steht. Guck mal, Petrus, schau her, Gott steht hinter mir, mein Vater. Nein. Er hat sich nichts eingebildet. Oder dass er Vollmacht hat über Dämonen. Er war demütig. Weil er Gott verherrlicht. Und er musste niemand was beweisen. Deshalb ist es so wichtig, auch für uns als Christen, wenn Christus in uns ist. Ich muss niemand beweisen, dass ich ein Christ bin. Und ein Schild umhängen und sagen, ich bin ein Christ. Ich glaube an Jesus Christus. Du weißt es gar nicht, ob du richtig glaubst. Wer will das? Weißt du, da kommen Krisen, da kommen Schwierigkeiten und da fliegt dein Glaube weg. Da hast du nichts mehr in der Hand. Der Teufel provozierte ständig Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist. Wenn du der Sohn Gottes bist. Aber Jesus hat dem Teufel gar nicht geantwortet. Und du musst dem Teufel, den ungläubigen Menschen, nichts antworten und nichts beweisen. Du machst dich nur krank, wenn du den Leuten das beweist und versuchst zu beweisen. Dann wirst du Jesus verraten. Judas hat Jesus verraten, weil er hat den Juden bewiesen und den römischen Knechten bewiesen, wer Jesus ist im Garten Gethsemane. Du musst Jesus niemand beweisen. Der beweist sich selbst. Dann sagst du, ich bin's. Nehmt mich, wenn ihr wollt. Und dann heißt es, und die Soldaten der Römer und die Kriegsknechte oder die Knechte der hohen Priester, die fielen wie tot zu Boden. Ich bin es. Er konnte als Gott auch handeln. Und wir sehen, als sie dort lagen, da wimmelten sie und, lass uns gehen. Der hätte sie alle in den Sack stecken können und verkaufen, nach Rom schicken oder sonst wohin. Die lagen da. Nehmt mich es und lass diese gehen. Du siehst, was für eine Autorität Jesus gehabt hat. Selbst im Garten Gethsemane. Lass diese gehen. Also du musst niemand beweisen, dich vom Teufel nicht provozieren lassen. Wenn er es nicht glauben will, dass du ein Kind Gottes bist, dann lass ihn in seiner Dummheit. Das ist mein lieber Sohn. Den sollt ihr hören. Das ist mir so groß, dieses Wort hier. Der Teufel will ihm aber sehen. Und Ungläubige Menschen wollen immer sehen, ist Gott mit dir? Was liebt er dich? Schützt er dich? Versorgt er dich? Was macht er? Es geht nicht, dass wir Jesus sehen. So viele Menschen haben Jesus gesehen und es ist nichts passiert. Tausende haben sein Brot gegessen und sind doch gestorben und haben sich nicht bekehrt, sind nicht mit Jesus mitmarschiert. Weißt du, das allein das Sehen reicht nicht aus und auch das Riechen nicht. Der Herr war da. Oh, ich spüre hier irgendeine Kraft, eine Strahlung. Vergiss den ganzen Schmarrn. Hören muss man. Die Bibel will, dass man hört und so weiter und dann Jesus glaubt. Der Feind versucht uns ständig eine Falle zu stellen. Was passiert? Wie viele haben sich bekehrt? Wie viele sind geheilt worden? Wie viele Tote sind auferstanden worden? Das ist Blödsinn. Da passiert nichts. Lazarus ist auferstanden und sie haben doch nicht geglaubt. Und doch nicht sich bekehrt durch die Auferstehung von Lazarus. Und der Jesus sagt das in dem Gleichnis oder in der Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Sie haben Moses und die Propheten, lass dieselben hören. Wenn sie diese nicht hören, sie werden auch mich nicht hören. Sie haben Moses und die Propheten. Und sie würden nicht glauben, wenn ein Toter zu ihnen kommt. Ich war tot und ich bin wieder lebendig geworden. Deshalb ist schön, dass man Erfahrungen hat, Jenseitserfahrungen hat von Menschen, die drüben waren und so weiter. Aber das reicht nicht aus. Was die gesehen haben, was du gesehen hast, was wir gesehen haben, nein. Die Stimme, das ist mein geliebter Sohn. Und das muss Jesus niemand beweisen und auch du musst deine Gotteskindschaft niemand beweisen. Es reicht aus, dass du selbst weißt. Dass du selbst weißt, ich bin ein Kind Gottes. Mir sind die Sünden vergeben. Mein Name steht im Buch des Lebens. Das reicht mir aus. Ist hart, aber für manche Evangelikale ist es zu wenig. Ich brauche einen Beweis, dass Gott mit mir ist. Und manche Leute wollen dann den lieben Gott beweisen. Die Stimme vom Himmel war die Stärkung vor der Versuchung für Jesus. Das ist mein lieber Sohn. Und auch das, wenn du diese Stimme Gottes hörst und darauf eingehst, und dann, wenn Probleme, Schwierigkeiten kommen, kannst du sicher sein, ich weiß, der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich Kind Gottes bin. Und das ist, was mich rettet. Mich rettet nicht irgendwie, weil ich gesehen habe, ach, da ist einer geheilt worden, da ist einer von den Toten auferstanden worden, da hat sich einer bekehrt wieder. Das rettet mich nicht. Mich rettet, wenn ich ihn höre, dir sind deine Sünden vergeben. Du bist Kind Gottes, bist gerettet. Bleibe treu. Und dann können Versuchungen kommen, dann können Probleme kommen, kann der Teufel unternehmen, was er will. Der wird mit dir nicht mehr fertig. Denn Gott hat dir etwas gegeben. Und du brauchst diese Stärkung vom Himmel. Wenn du diese Vision, diese Offenbarung nicht hast, bist verloren. Auch wenn du dich 10-mal bekehrt hast. Bekehrung rettet niemand. Ja, ich habe mich bekehrt zu Jesus Christus. Du musst das Zeugnis, das Feedback Gottes haben in deinem Leben. Dir sind deine Sünden vergeben. Du bist ein Kind Gottes. Dein Name steht im Buch des Lebens. Du bist in der Hand Gottes hineingraviert. Und niemand und nichts kann dich aus der Hand Gottes reißen. Ohne diese Vision, diese Stärkung wirst du nicht schaffen. Deshalb ist es immer im Leben von gläubigen Menschen, dass dieses Gotteserleben so wichtig. Ganz schnell noch ein Einschub. Der Jakob, als er auf der Flucht ist, von seinem Bruder Esau, der liegt dort und das Erste, was er von Gott erlebt ist, er sieht diese Himmelsleiter, wie die Engel Gottes auf- und niedersteigen. Und das hat ihn gehalten, 21 Jahre. Hätte dieses Erlebnis nicht gehabt, der wäre unter die Räder gekommen beim Onkel Laban. Der hätte ihn betrogen, ihm das Fell über die Ohren gezogen. Aber Gott sei Dank, er hat gesehen, die Himmelsleiter, alles was jetzt passiert, ist von Gott. Auch wenn ich 7 Jahre umsonst arbeite. Er wusste, was jetzt kommt, ist von Gott. Oder der Josef, der hätte es nicht verkraftet, wie seine Brüder ihn behandelt haben und ihn nach Ägypten verkauft hatten da. Wenn er nicht die Vision gehabt hätte, dass Gott ihm gezeigt hat, nachts in einem Traum. Die beugen sich alle und bücken sich alle vor dir, Josef. Du wirst eine große Stellung mal einnehmen im Leben deiner Familie. Du wirst eine große Rolle spielen in deiner Sippe. Und es war, Josef hat die ganze Familie Jakobs gerettet vor dem Hungerstod. Und bevor Gott einen gebraucht, ich sag dir eine große Wahrheit. Und deshalb, du kannst schon planen. Gott ist berechenbar. Wenn Gott einen segnet, wenn Gott einen gebraucht, wenn Gott mit einem einen Plan hat, gibt es immer vorher eine Stärkung, eine Segnung. So wie wir Neujahrstag hatten, eine Segnung. Und dann kommen die Probleme, dann kommen die Schwierigkeiten, dann kommen die Anfechtungen. Gott schickt keine Schwächlinge in den Kampf, in die Arena, aufs Schlachtfeld. Gott präpariert zuerst einen, rüstet einen richtig aus. Gott stärkt einen und dann geh raus. So wie der Herr Jesus die 70 ausgesandt hat, 70 Apostel da, er gab ihnen Vollmacht, um das Wort Gottes zu predigen und Dämonen zu vertreiben. Und so hat Gott dem Herrn Jesus Vollmacht gegeben, dass er in Vollmacht diese Dinge tut und dass er in Vollmacht weiter wirkt und weiter arbeitet. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ohne diese Sendung, ohne diesen Impuls, ohne diese Vision ist alles für die Katz. In aller Liebe, wenn Leute kommen, ich sollte predigen, ich sollte heute das machen, wir sollten eine Missionsaktion machen oder irgendetwas. Wir müssen es von Gott haben. Und wenn wir das nicht von Gott haben, das geht in die Binsen. Ich denke nur, im Garten Gethsemane, Jesus wurde gestärkt von einem Engel und dann konnte das Kreuz ertragen, verkraften, das ganze Gespötte und er war tapfer. Gott hat sich zu ihm bekannt. Durch die Sonnenfinsternis dort an, bei der Kreuzigung, durch das Zerreißen des Vorhangs, durch die Auferstehung und durch viele Zeichen, die geschehen sind. Weißt du, die waren nicht von ungefähr. Die waren also glaubensstärkende Momente. Ja, das war der Herr. Oder wie sich der Herr Jesus offenbart dem Thomas, siehe, das sind meine Hände, meine Wunden, leg deinen Finger hier rein. Es waren Beweise, dass Gott mit ihm gewesen ist. Stell dir mal vor, der Thomas wäre da irgendeine Wachsfigur begegnet und hätte seinen Finger reingesteckt, der wäre nie zum Glauben gekommen. Aber hier, er berührt Jesus. Und jetzt komme ich langsam so auf den Punkt, worum es mir geht. Wir müssen zu Jesus kommen, nicht zum Stern und nicht nach Bethlehem. Und nicht zum Kreuz. Das Kreuz ist nett und lieb und schön. Wir müssen zu Jesus kommen. Und nicht zum Grab, zum leeren Grab. Weißt du, wir können nach Israel pilgern und wir können alles Mögliche erleben. Wir müssen Jesus finden. Und wenn du dort Jesus nicht findest, dann warst du umsonst. Und Jesus kannst du überall finden. Er sagt, wo 2 oder 3 versammeln in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Da brauchst du keine große Konferenz oder Seminar oder große Aktion. Du kannst einfach in Niedrigkeit im Stall sogar Jesus finden. Halleluja. Und das waren Beweise. Und sie fanden das Kind in Windeln gewickelt in der Krippe liegen. Und als die Hirten dort herkamen, ja genau so war es. Diese Bestätigung, diese offensichtliche Bestätigung. Du brauchst Zeichen. Und die Bibel sagt, die da glauben, die können nicht nur glauben. Die brauchen auch Zeichen. Zeichen, dass Gott mit uns ist. Dass das, was Gott mir gesagt hat, wahr ist. Dass es sich das erfüllt, was er gesagt hat. Dass es stimmt. Wenn ich bete, er hört mein Gebet. Vielleicht nicht gleich sofort, aber in 21 Tagen. Oder wenn ich krank bin, dass er mir Kraft gibt, dass ich durchziehe und durchtrage alles, was in meinem Leben passiert. Wir brauchen diesen Beweis, dass Gott mein Opfer angenommen hat. Und Gott, Jesus hat auch diesen Beweis gebraucht, dass der Vater sein Opfer angenommen hat. Genauso wie Kain und Abel. Deshalb ist so viel Krieg in den Religionen. Weißt du, der Kain hat nur so Ramsch zusammengesammelt und geopfert. Ach, das Beste, das nächstbeste ist gerade gut genug für den Heiland, für Gott. Aber der Abel hat Blutopfer gebracht. Und Gott hat sein Opfer angenommen und kein Opfer hat er nicht angenommen. Und da ist Mord entstanden. Und warum diese ganzen Religionskriege sind, warum so viel Streitereien ist, weil Leute denken, ja, ich opfere auch Gott, ich bete Gott auch an, ich danke Gott auch, ich liebe Gott auch, ich gehe auch in die Kirche. Aber das ist nur Ramsch. Gott will Blutsopfer. Weißt du, was das bedeutet? Es muss mit Blut unterschrieben sein. Mit Blut unterschrieben sein bedeutet mit dem Leben unterschrieben sein. Nicht nur oberflächlich. Ich glaube auch, der Teufel glaubt auch. Und die zittern sogar noch dabei. Lies die Bibel. Und Jesus wurde gestärkt, bevor er in die Arena ging, bevor er gekreuzigt wurde. Da das ist mein geliebter Sohn. Den sollt ihr hören. Und was hat Jesus getan bei der Taufe als erstes? Er sagt, es gebührt alle Gerechtigkeit vor Gott zu erfüllen, alle Gebote. Jesus war seinem Vater aufs i-Tüpfelchen gehorsam. Er ließ sich taufen, habe ich vorhin gesagt. Eigentlich musste er das gar nicht tun, aber er tat es einfach, weil er Gott gefallen wollte. Er wollte keine Ausnahme bilden. Und das ist wichtig, dass wir begreifen, auch Gläubige, sie bilden keine Ausnahme. Wir müssen alle Gerechtigkeit erfüllen, was vor Gott gilt und was Gott verlangt. Gott segnet unseren Gehorsam, zum Beispiel den Zehnten geben oder vieles andere mehr, vergeben, Versöhnung, all diese Dinge. Und wir merken plötzlich, ich habe Frieden, ich vergebe. Oder Gott segnet mich, wenn ich Zehnten gebe, wenn ich Gott was opfere. Gott segnet meine Finanzen. Und es ist schön zu sehen, wie Gott meine Finanzen segnet. Ja, es ist nicht immer einfach. Und ich weiß, was es bedeutet, mit wenig auszukommen. Aber Gott zeigt, was du machen kannst, wie du gut kochen kannst. Immer wieder was aufwärmen, nochmals aufwärmen, nochmals aufwärmen. Dann kannst du von der ganzen Mahlzeit vielleicht eine ganze Woche davon leben. Immer wieder mal aufwerfen, nicht nur alles gleich wegschütten und wegschmeißen. Heutzutage, wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Da wird so viel weggeworfen. Darum klagen die Leute mit den ganzen Müllbergen. Gott segnet unseren Gehorsam. Wenn wir unsere Pflicht tun, wenn wir unsere Aufgaben erfüllen. Aber die meisten Leute erfüllen nicht ihre Aufgaben. Der Staat soll die Kinder erziehen. Oder das Jugendamt oder die Schule. Nein, wir haben eine Verantwortung für unsere Familien. Und dann wundern wir uns nachher, wenn alles nach rückwärts geht und wir nicht das erreichen, was wir sollten. Wir sollten zuerst mal ganz ruhig und ganz getrost unsere Pflicht tun, so wie Jesus. Es gebührt, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Viele hören das Zeugnis Gottes über Jesus. Freuen sich, applaudieren, sagen Halleluja, Lob und Dank. Aber da ändert sich nichts bei ihnen. Und so viele haben gehört bei der Taufe, das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Und was haben sie gemacht? Nur einige sind Jesus nachgefolgt aus der Johannesschar, von diesen Wiedertäufern. Andere sind kritisch eingestellt. Sie hören die Stimme, aber sie verstehen nicht. Und es ist immer, wenn Gott redet, gibt es so und so solche. Bei der Lichterscheinung, als Paulus dem Herrn Jesus begegnet auf der Straße nach Damaskus, ist auch wieder ein öffentliches Bekenntnis Gottes zu Jesus. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann sagt er, Herr Gott, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Du siehst, hier bekennt sich Gott öffentlich, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann, da heißt es von den Leuten, einige, die dabei standen, die sahen das Licht, aber sie hörten keine Stimme, und andere sagten, sie hörten eine Stimme und sie sahen kein Licht. Wie auch immer. Aber Saulus hat es verstanden, um was es geht. Viele verstehen es nicht, wenn sie Gottes Reden hören. Ja, das war wunderbar. Aber dann bleibt es dabei bei diesem Wunderbar. Gott will nicht bewundert werden, bejaucht und bejubelt werden. Nein, er will, dass man ihm gehorcht. Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören, dem sollt ihr gehorchen, dem sollt ihr Gehorsam leisten. Ja, was soll man da? Was soll ich tun? Zuerst mal hören, was er dir persönlich sagt. Und jeder Mensch sagt dir was anders. Mir sagt es vielleicht, ich soll predigen und das predigen. Und dir sagt er vielleicht, du sollst ganz was anderes tun. Jeder hat eine andere Aufgabe von uns. Was er euch sagt, das tut. Und als Jesus die Menschen aussendet, seine Jünger aussendet, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Was hat er befohlen? Buße, gut, das ist klar. Taufe ist in Ordnung. Oder dann dies und jenes, Vergebung, nicht zu richten, gerecht zu sein. Diese Dinge hat er geboten, aber es ist noch viel mehr, was er geboten hat. Ich könnte das alles gar nicht ertragen, heißt es in der Bibel einmal. Deshalb, die Bibel ist unvollständig, unvollkommen. Die Bücher können nicht fassen, was Jesus alles getan und alles gesagt hat. Das ist unvollkommen. Das sind nur noch so Fragmente, was wir in der Bibel haben. Zusammengesammelt da, was man damals in der Kirchengeschichte fand. Aber der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit hineinführen. Und plötzlich sagt der Heilige Geist zu dir ganz was anderes, was nicht einmal in der Bibel drin steht. Natürlich wird der Heilige Geist nie und nimmer der Bibel widersprechen und Gott widersprechen, den Grundsätzen Gottes widersprechen, den Geboten Gottes widersprechen. Das wird der Heilige Geist nie tun. Der Heilige Geist wird nie den Naturgesetzen widersprechen. Das Natürlichste, was es gibt, sind die Naturgesetze. Der Heilige Geist ist sehr normal. Der Heilige Geist spielt nicht verrückt und abnormal. Aber er wird euch sagen, sei still, halt den Mund, reg dich nicht so auf. Kämpfe nicht, lass mich für dich streiten, ich werde für dich streiten, sei still. Oder warte, bis sie die Blätter von den Backerbäumen bewegen. Der Heilige Geist wird uns schon sagen, wann wir losmarschieren sollen, wann grünes Licht scheint. Gott bekennt sich zu Jesus. Und Jesus achtete genau auf die Zeichen des Vaters. Als er merkte, jetzt ist die Zeit, nach Jerusalem zu gehen, ist nach Jerusalem marschiert und ließ sich nicht mehr abhalten. Schnurstracks richtete seinen Blick nach Jerusalem. Lies mal in der Bibel. Und er wusste, die Zeit ist da. Kennst du die Zeit deines Lebens, was jetzt dran ist, was du tun solltest? Die Zugvögel kennen ihre Zeit. Oder Zugtiere, die über die Weltmeere ziehen oder über Kontinente ziehen, die kennen ihre Zeit. Aber mein Volk, der Storch und die Schwalbe, ist viel gescheiter, heißt es in der Bibel, als mein Volk. Mein Volk hat keine Ahnung, was jetzt dran ist. Und das ist, sie sollen hören, was jetzt dran ist. Und das geschieht in der Predigt durch Rhema-Worte. Plötzlich, du sitzt da und obwohl man gar nicht darüber spricht, aber du hörst das. Und so wie beim Paulus passierte, die einen hörten die Stimme und die anderen sahen das Licht. Du hörst diese Stimme, aber du kriegst ganz was anderes mit. Auch der Teufel hilft dir dabei. Weißt, viele kriegen irgendwas Falsches im Hals rein. Und dann regen sie auf und schimpfen sie und werden wütend und was weiß ich. Auch der Teufel arbeitet auf dieser Basis. Jesus konnte dann nachher, als er seine Jünger rausschickte, sagen können, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, geht hin. Und er hat Gewalt gehabt über die Natur. Er hat Gewalt gehabt über die Elemente, über Wind und Wasser. Er hat Gewalt gehabt über den Tod. Er hat Gewalt gehabt sogar über die Brote. Er hat dem Teufel nicht das Gefallen gemacht, aus Steine Brot zu machen, aber aus 5 Brötchen hat er Tausende gespeist. Das ist, er konnte was, aber er tat, wenn er sollte. Und das ist Gottes Kindschaft. Auf den Vater hören, jetzt, als er merkte, die Leute sitzen schon so lange und die haben Hunger und die halten nicht mehr aus, der Magen knurrt bei dem einen und bei dem anderen und so weiter, ich muss da was tun, hat er dann gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und wenn Gott dir sagt, etwas zu tun, dann kannst du auch was tun. Dann funktioniert es. Die Zeichen Gottes waren mit ihm. Gott hat sich bestätigt in seinem Amt und in seinem Auftrag. Die Ämter Jesu ist ganz wichtig. Vor der Taufe, bei der Taufe sagte Johannes, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Das ist eines dieser Ämter, was Jesus bekommen hat. Er ist das Lamm Gottes. Und dann sagt die Stimme vom Himmel, mein Wohlgefallen ruht auf ihn. Hört und tut, was er euch sagt jetzt. Jesus hat die Bestätigung vom Vater bekommen, zu sterben, als das Lamm Gottes, ans Kreuz zu gehen für unsere Sünden und Gott ein wohlgefälliges Opfer zu geben. Das ist mein Sohn. Und ihr sollt ihn hören. Hier macht er Gott ihn zum Propheten und Lehrer. Öffentlich vor den Menschen, nicht was ich aus mir selber mache, sondern was macht Gott aus meinem Leben. Das ist ausschlaggebend. Auf ihn sollt ihr hören. Er ist der Prophet des Volkes. Und als er den Vorhang im Tempel zerriss, durch sein Sterben, indem er seinen Geist aufgab, hat Gott ihn als Priester, als hohe Priester bestätigt. Er ist der wahre Priester, der uns Zugang zu Gott verschafft. Verstehst du das? Mir ist ganz wichtig, dass du das so verstehst, deshalb versuche von der Seite zu beleuchten, von jener Seite und von verschiedenen Seiten zu beleuchten, weil es mir so wichtig ist, dass wir erkennen, er ist wahrhaftig der Sohn des lebendigen Gottes. Nicht, dass er sich gemacht hat, so wie der hohe Priester gesagt hat, oder sich eingebildet hat, er wäre es. Viele können sich einbilden. Und viele haben so David-Syndrom, Moses-Syndrom, Jesus-Syndrom, Napoleon-Syndrom. Und wir müssen jetzt hier rausfinden, war das nur ein Syndrom, was der Herr Jesus hatte, oder war das wirklich der Fall? Und Du siehst, dass Gott nicht lügen kann. Es war wirklich so, der Vorhang zerriss. Er starb für die Sünder. Gott hat sein Wort wahr gemacht an Jesus Christus. Denn das Wohlgefallen Gottes ruhte auf Jesus. Und darum sollen wir ihn suchen und nur ihn. Alles andere ist nichts. Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Alles andere bringt dir nicht weiter. Darum sollen wir auf ihn hören. Was sagt er mir? Durch die Predigt, durch die Andacht, durch die Meditation, durch die Stille. In Philipper Kapitel 2, Vers 6 und folgende Verse wird über Jesus nochmals hier inspiriert vom Heiligen Geist geschrieben. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er hätte es sein können, so wie der Teufel das, wie der Luzifer das gemacht hat. Aber er hat es nicht für einen Raub gehalten, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich und der Erscheinung von Menschen erkannt. Weißt du, die Menschen haben Jesus nicht erkannt als den Sohn Gottes. Der musste sogar verraten werden durch einen Kuss von Judas, weil er sah genauso aus wie alle jüdischen Burschen. Er hat nicht einen Heiligenschein gehabt, war nicht besonders blass oder besonders braun, so wie David, ein bräunlicher Junge mit Locken. Nein, Jesus war ganz normaler Mensch und wurde von Menschen in der Erscheinung als Mensch erkannt. Und dann heißt es weiter, und er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Hat sich selbst erniedrigt. Und darum, jetzt pass auf, darum hat Gott ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass der Name Jesus, dass vor diesem Namen sich alle Knie beugen sollen, alle Zungen sollen bekennen, dass er der Herr ist, zur Ehre Gottes. Und das ist dieser Vers, den ich verwende bei Moslems und bei Juden. Die Juden kapieren nicht, die denken, die Trinität, der Sohn Gottes, der hat sich eingebildet und so weiter. Nein, das ist viel mehr. Gott hat ihn gemacht. Deshalb war auch für Paulus und für die Apostel damals, die Juden waren, kein Problem an Jesus zu glauben. Gott hat ihn gemacht. Zum König aller Könige, zum Herrn aller Herren, zum Sohn Gottes. Gott hat ihn gemacht, zu seinem Sohn. Lass das Wort Sohn zergehen. Gott hat ihn zu seinem Sohn gemacht. Darum hat Gott ihn auch erhöht. Und im Koran heißt es, Gott ist souverän, er kann machen, was er will. Bei den Juden heißt es, Gott ist souverän, er kann machen, was er will. Er kann jemand erniedrigen und er kann jemand erhöhen. Und Gott hat Jesus erhöht, Halleluja, sich zu ihm bekannt und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass sich alle Knie beugen im Himmel und auf Erde und unter der Erde, was auch immer sei. Dieser Gott hat Jesus zu dem gemacht, was er heute ist, der hohe Priester, der König, der Herr aller Herren. Zu dem kann ich jetzt beten. Verstehst? Ist egal, ob ich Jude oder Moslem bin oder ob ich an die Trinität glaube oder nicht glaube, das ist mir vollkommen wurscht. Gott hat ihn zu dem gemacht, was er ist. Und nicht die Menschen und nicht die Kirchenväter und nicht der liebe Augustinus oder wie sie alle geheißen haben. Gott hat ihn zu der zweiten Person an seiner Seite gemacht. Du bist mein geliebter Sohn. Und da verstehst du, nicht mehr Jesus nur als Jesus, nein, er ist der Sohn des lebendigen Gottes durch den Heiligen Geist. Gott ist so souverän, er kann machen, was er will. Darum war es auch für Paulus kein Problem, an Jesus zu glauben. Paulus hätte nie an Jesus, an diese Dreieinigkeit geglaubt, wenn er nicht gewusst hätte, Gott hat ihn zu dem gemacht. Und hier, deshalb schreibt er hier an die Philippa. Und deshalb ist es für uns, für die Leute, so einfach und leicht zu glauben. Gott hat ihn gemacht, Gott kann machen, was er will. Wenn Gott sich zu jemand öffentlich bekennt, dann muss der Mensch Mund halten und schweigen. Der muss das akzeptieren. So ist es. Gott hat sich zu ihm bekannt. Kann man nicht dagegen einwenden. Jesus hat sich selbst nicht zum Sohn Gottes gemacht. Hör mir gut zu. Er hat sich nicht zum Sohn Gottes gemacht. Gott hat ihn zu seinem Sohn gemacht. Das ist es nämlich, das große Wunder der Natur. Er, der Heilige Geist, hat in der Jungfrau Maria Jesus sündlos gezeugt. Das wäre ein natürliches Wunder gewesen vielleicht und Jesus wäre gestorben. Bedeutungslos. Aber Gott hat ihn zu dem gemacht, was er wirklich wurde. Gott hat ihn selbst erhöht, selbst bestätigt, mit Zeichen und Wundern und verherrlicht und so weiter. Das ist mein lieber Sohn. Vor vielen Zeugen ist es passiert. Und auch die Auferstehung, dass der Auferstandene den Jüngern erschien. Weißt du, Jesus kann jedem erscheinen. Das ist sowieso nicht viel, wenn so 5 Leuten erscheinen. Aber nein, der erschien einmal bei einer Begebenheit 500 Brüdern auf einmal. Und 500 Menschen können nicht spinnen. Und können nicht verrückt sein. Und haben nicht nur Halluzinationen. Es gibt auch vernünftige Menschen noch darunter. Verstehst du? Und vor 500 Brüdern ist er erschienen. Und dann sagt Paulus, und er ist auch mir erschienen als eine unzeitige Geburt. Und deshalb kannst du dich mit Jesus dann identifizieren. Ohne den göttlichen Bestätigungen wäre Jesus nur ein weiterer Guru, irgendein Messias der Juden gewesen. Die Juden haben sowieso von Jesus bis zuletzt über 20 verschiedene falsche Messiasse gehabt, denen sie nachgefolgt sind und in die Unglück gerannt sind. Also, aber Gott hat ihn bestätigt. Und das ist so wichtig, dass Gott ihn bestätigt. Und vor allem, wenn Jesus in mein Leben kommt, in unser Leben kommt, dass der Heilige Geist und Gott Vater, nicht der Herr Jesus. Wir nehmen ihn auf, aber der Vater bestätigt, das ist mein lieber Sohn, Johannes, der kommt jetzt in dein Leben, in dein Herz. Johannes Kapitel 3, Vers 33 lese ich hier. Und da sagt Jesus, natürlich die Rede ist aufgeschrieben vom Apostel Johannes und wird uns wiedergegeben. Da heißt es, wer aber sein Zeugnis annimmt, der ist besiegelt, denn Gott ist wahrhaftig. Wer sein Zeugnis annimmt, das Zeugnis, was die Leute gegeben haben, die Apostel erlebt haben, Johannes der Täufer gesagt hat, sein Zeugnis ist von Gott und wahrhaftig. Denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte. Denn Gott gibt den Geist ohne Maß. Und auch wieder der Geist. Das ist so wichtig, der Heilige Geist. Deshalb ist auch so wichtig, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist, ja, da sind wir wie Ochs vorm Tor. Haben keine Ahnung. Wir brauchen den Heiligen Geist. Versiegelt durch den Heiligen Geist, den Geist, den Gott ohne Maß gibt. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn Gottes glaubt, oder an dem Sohn glaubt, Sohn Gottes steht hier gar nicht drin, sondern wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer an den Sohn glaubt. Und Johannes 5, Vers 31 und folgende Verse, da heißt es, wenn ich von mir selber zeuge, sagt Jesus, mein Zeugnis ist nicht wahr. Wenn ich sage, ich bin der Sohn Gottes, ich bin Christus, ich bin dein Heiland, ich bin dein Retter, das ist nicht wahr. Das muss der Heilige Geist uns bezeugen. Das muss uns der Vater bezeugen. Hier sagt er klipp und klar, wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Jesus hat sich selbst nicht profiliert und sich selbst nicht irgendwie zu Gott gemacht. Gott hat ihn zu Gott gemacht, zum Sohn Gottes. Ein anderer ist es, heißt es weiter, hier im Johannes 5, ein anderer ist es, der von mir zeugt. Und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, das er von mir gibt. Ein anderer, das ist der Heilige Geist zuerst mal, was er hier meint. Ein anderer ist es, der von mir zeugt. Nicht der Bruder, die Schwester hat es gesagt. Der Pfarrer hat es gesagt, dir sind deine Sünden vergeben. Nein. Oder du hast die Losung hier bekommen, ein Wort. Das ist Spruch nur. Kann es von irgendwo her sein, aus den Veden, aus dem Koran. Oder kann es aus der Bibel sein. Spielt keine Rolle. Es sind alles Weisheitssprüche. Aber der Geist Gottes muss uns bezeugen, das ist vom Himmel. Das ist von Gott. Und darum heißt es hier weiter, Johannes 5. Ihr habt zu Johannes geschickt und er hat die Wahrheit euch bezeugt. Das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Ich aber nehme nicht von einem Menschen Zeugnis an. Weißt du, wenn auch jemand sagt, du bist jetzt ein Christ, bist jetzt getauft. Egal, auch wenn du untergetauft bist und nicht mal hochgekommen bist. Verstehst du, das nützt alles nichts. Ich nehme von Menschen kein Zeugnis an. Du bist jetzt gerettet. Sondern ich sage das, damit ihr selig werdet, nicht durch mein Zeugnis, sondern durch das Zeugnis des Heiligen Geistes sollen wir selig werden, sollen wir gerettet werden. Johannes, er war ein brennendes und strahlendes Licht, heißt es hier weiter. Ihr aber wollt eine kleine Weile noch fröhlich sein und so weiter in seinem Licht. Ihr freut euch an den Johannes, den Täufer und seine Leute. Ich aber habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes. Und Johannes hat auch schon ein großes Zeugnis gehabt vom Heiligen Geist auch. Der hüpfte sogar, als Elisabeth zu der Maria kam. Weißt du, aber das alles reicht nicht. Johannes hat ein größeres Zeugnis und er hat ein Zeugnis und er hat bezeugt. Er wurde sogar im Mutterleib. Stell dir mal vor, wo man überall mit dem Heiligen Geist erfüllt sein kann. Sogar im Mutterleib. Halleluja. Erklär doch einem Nicht-Pfingstler sowas, sie sagen, verrückt. Die verstehen sowas nicht. Und deshalb, du kannst den Leuten erklären vom Heiligen Geist, vom Himmel und von der Hölle und vom Teufel und von allem Möglichen. Die werden es nicht kapieren, wenn sie nicht den Geist Gottes haben. Die werden es nicht kapieren. Ich habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes des Täufers. Siehe, das ist das Lamm Gottes. Und ich spiele das an auf das Zeugnis, das vom Himmel geschah. Ich zeuge nicht nur davon, sondern der Vater hat mich gesandt. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat mir dieses Zeugnis gegeben. Das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Den sollt ihr hören. Die Bekenntnisse Gottes zu Jesus sind Beweisurkunden für mich. So, Ausweis, der ist fähig, der kann Leute behandeln, der kann Leuten dienen, der kann Leuten helfen. Das ist ein Beweis der Macht und der Sendung Jesu. Ich würde mich nicht von einem Kurpfischer, selbsternannten Heiler, heilen lassen. Wenn wir an Jesus glauben, wir werden inne werden. Ich weiß gar nicht, wie das passiert. Du weißt es plötzlich. Aha, das ist der Mann, das ist die Frau, die ich heiraten sollte. Das ist der Beruf, den ich lernen sollte. Das ist die Arbeit, die ich tun sollte. Du weißt es. Das kann man nicht erklären, wenn man das weiß. Das ist etwas, ein besonderes Wissen. Ich weiß, da gehöre ich dazu oder da gehöre ich nicht dazu. Und deshalb, ich brauche diese Bestätigung, er ist der Sohn Gottes. Ich brauche nicht, und jetzt bitte hör mir gut zu, ich brauche nicht die Bestätigung für die Vergebung meiner Sünden. Ich bleibe Sünder, bis ich sterbe. In aller Liebe, auch wenn ich Christus angenommen habe. Ich mache immer Fehler noch. Ich werde manchmal mutlos, ich fange an zu zweifeln, ich bekomme Krisen, ich komme in Katastrophen, in Stürme. Das ist normal. Ich brauche keine Bestätigung, was viele Christen predigen, die Bestätigung, deine Sünden sind vergeben. Aber ich brauche diese göttliche Bestätigung, dass er der Sohn Gottes ist. Und was er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der hat die Vergebung der Sünden. Ich habe die Vergebung der Sünden, weil ich an Jesus glaube und nicht, weil mir irgendjemand sagt, die sind deine Sünden vergeben. Und ich brauche keine Bestätigung. Ich habe die Bestätigung in Jesus Christus. Konnte Gott mich mit sich selbst versöhnen? Hat Gott dieses Opfer Jesu anerkannt? Ja, ganz gewiss. Und Gott wird bei uns Jesus bestätigen. Das ist es. Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann werden dir alle deine Sünden vergeben. Und jetzt halte dich fest, die du getan hast, die du gerade tust und die du noch tun wirst. Alle, das sind alle Sünden beinhaltet. Alle Fehler, alle Übertretungen, alle Versagen sind beinhaltet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen alle Sünden. Und deshalb konnte auch Jesus hier auf dieser Erde, als er war, den Menschen Sünden vergeben. Dass die Juden einfach sagten, das gibt's nicht. Wer kann Sünden vergeben, außer Gott? Er war Gott. Gott hat Jesus bestätigt, den sollt ihr hören. Halleluja. Und ein weiterer Beweis der Bestätigung Jesu ist die Sendung des Heiligen Geistes. Dieses Zeugnis in mir, dass ich in Sprachen bete. Und ich habe eines festgestellt, selbst wenn ich Fehltritte gemacht habe, wenn ich Sünden begangen habe, wenn ich irgendwo beim Falsch lag, wenn ich noch in Sprachen beten kann, dann wusste ich immer, der Heilige Geist ist immer noch bei mir. Ich bin noch nicht abgefallen. Gott hält mich. Ich habe noch einen Funken Glauben, Funken Hoffnung. Denn der Heilige Geist wird bei uns ewig bleiben. Auch wenn wir Sünden begehen, Leute. Außer die Sünde wieder den Heiligen Geist. Aber das begehen die wenigsten. Die meisten wissen nicht einmal, was das ist. So, wenn du einen Fehler gemacht hast, fang an in Sprachen zu beten und plötzlich bekommst du wieder die Gewissheit, oh, der Herr Jesus, sein Blut macht uns rein von aller Sünde. Jesus ist der Heiland, der Retter. Hier Johannes 14, Vers 15. Liebt ihr mich, sagt Jesus, so werdet ihr meine Gebote halten, was ich euch gesagt habe. Und weißt du, die Gebote Jesu sind zwei große Gebote. Du sollst Gott lieben über alles in der Welt und deinen Nächsten wie dich selbst. Alles andere, das sind die ganzen Gesetze beinhaltet. Und dann sagt Jesus, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben. Und der wird bei euch sein, bleiben in alle Ewigkeit, der Geist der Wahrheit. Und die Welt kann diesen Geist nicht empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht und versteht ihn auch nicht. Die Welt kann ihn nicht empfangen. Solange du nicht Jesus angenommen hast, kannst du den Heiligen Geist nicht empfangen. Du musst erstmal Jesus aufnehmen und dann bitte den Vater, Vater, erfüll die arme Seele mit dem Heiligen Geist. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird euch in euch sein. Und ich will euch nicht weise lassen oder zurücklassen. Ich komme zu euch wieder. Und da siehst du wohl, wie Jesus präsent ist. Durch den Heiligen Geist ist er wieder bei uns da. Und deshalb, ihr werdet inne werden, ob das von Gott ist oder von wem das auch alles ist. Es ist noch eine kleine Zeit bis Pfingsten. Denn die Welt sieht mich nicht mehr. Aber ihr seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Und an jedem Tage werdet ihr erkennen, also nach dem Pfingsten, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Großes Wort. An jenem Tag, wenn der Heilige Geist dein Leben erfüllt, wirst du erkennen, dass Jesus im Vater ist und Jesus in dir ist. Du betest in Sprachen. Halleluja. Das muss doch niemand öffentlich beweisen. Du musst nicht hinstellen und sagen, blablabla. Verstehst du? Da musst du nicht gurgeln oder sonst was. Aber zu Hause, für dich persönlich, Zungensprache ist ein persönliches Gebet, wo du mit Gott redest. Das ist nichts für andere Menschen, die keine Ahnung haben von Gott. Die sagen, blem, blem. Die werden es nicht verstehen. Aber du, für dich persönlich, bete in Sprachen und der Heilige Geist wird Jesus in dir verklären. Johannes 15, Vers 26 noch. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, den Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Der Heilige Geist wird Zeugnis geben von Jesus. Wird Jesus verklären. Und wird Jesus von Tag zu Tag größer. Je intensiver du im Geist betest, desto schöner, süßer, herrlicher, wunderbarer wird Jesus in deinem Leben. Und auch ihr legt Zeugnis ab, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen, habt das alles gesehen. Weißt du, was die Apostel uns überliefert haben, das ist Wahrheit. Die haben nicht gesponnen und die haben es nicht übertrieben. Ich muss euch ehrlich sagen, die haben eher untertrieben, nicht übertrieben. Johannes 16, Vers 7, hier noch ein Vers. Bis Vers 11 weiter, wenn ich so lese und betrachte. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Und wenn ich nicht weggehen würde, kommt auch der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Du siehst also, das ist die Wahrheit. Ich werde ihn senden. Aber nicht nur ich, sondern ich werde den Vater bitten und so weiter, dass er kommt. Und jetzt pass auf, was der Heilige Geist macht. Und wenn er kommt, wird er die Augen öffnen, der Welt die Augen öffnen, also uns, über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht, über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Du wirst plötzlich merken, Mensch, die Leute sind blöd, die sind verstockt, die sind verbohrt, die sind versessen, die sind belastet, da kommt nichts durch. Und ihr werdet merken, dass die irgendwie verblendet sind. Ihre Augen werden gehalten, wie bei den Emmaus-Jüngern sogar. Und über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt schon gerichtet wird. Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes, eine Beweisurkunde. Jesus ist angekommen, Jesus ist angenommen, Jesus ist wahrhaftig bei Gott da. Und er ist unser hoher Priester. Es ist alles vollendet, es ist alles vollbracht. Und das ist das Siegel des Heiligen Geistes. Du musst nicht da einen Stempel wie die in das so ein Markenzeichen an der Stirn tragen, da stehst du, dass du im Tempel gewesen bist. Nein, das Siegel ist etwas in deinem Herzen. Du weißt, das ist mein Heiland. Mein Heiland gebe ich nicht mehr her. Mein Heiland, auf den verzichte ich nicht mehr. Das ist versiegelt sein. Epheser Kapitel 1, Vers 11. In ihm. Deshalb ist so wichtig, du musst Jesus aufnehmen. Alles andere kannst du vergessen und sparen. In ihm sind wir zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, vor Grundlegung der Welt sogar noch. Und so weiter, nach dem Vorsatz, der alles wirkt, nach dem ewigen Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Ich muss Jesus aufnehmen und ich muss Jesus einladen. Jesus drängt sich niemand auf. Ich muss ihn einladen. Komm, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus. Und dann weiter. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt. Und nicht nur gelesen. Und nicht nur studiert. Und nicht nur darüber diskutiert. Und nicht nur in der Bibelstunde darüber geredet habt. Nein, gehört. Gott hat zu mir geredet. Nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, als Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Weißt du, wir werden erlöst zum Lob seiner Herrlichkeit. Nicht nur so, dass wir profilieren, uns schön darstellen. Ach, guck mal, ich bin ein prima Kerl. Halleluja. Und dann mit Orden rumlaufen und titeln. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Als Jesus getauft wurde, da öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist fuhr herab. Ohne dem wäre das alles gar nicht passiert. Und die Taufe ist der erste Beweis, hier diese Dreieinigkeit, habe ich gesagt, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die sind hier kompakt. Du brauchst nicht andere Beweise. Wer ist der Vater, wer ist der Sohn und wer ist der Heilige Geist? Jesus steht im Wasser. Der Heilige Geist kommt aus einer Taube und die Stimme vom Himmel. Das ist der Vater. Und das ist der Anfang des Neuen Testaments. Die Offenbarung Jesu Christi. Damit fängt das Neue Testament an. Nicht mit der Geburt in Bethlehem. Das steht zwar durch den Matthäus und Lukas und so weiter. Aber das Neue Testament fängt erst richtig an durch die Offenbarung des Heiligen Geistes. Das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Da war keine Donnerstimme wie einst auf dem Sinai und so weiter. Jetzt öffnet sich der Himmel. Der Vorhang im Tempel zerreißt. Gott selbst stellt sich dar. Das ist mein geliebter Sohn. Das ist mein Kind. Das ist der, den ich gewollt habe. Der zweite Adam. Hier ist die Stimme hörbar. Wir hätten das nicht in der Bibel, wenn die Menschen die Stimme nicht gehört hätten. Und deshalb ist es so wichtig, dass du die Stimme Gottes, die Stimme des Heiligen Geistes in deinem ganz persönlichen Leben hörst. Was die anderen hören, ist jetzt vollkommen egal. Wir sind inne geworden. Wir haben ihn gesehen, wir haben ihn erlebt. Und Jesus sagt, wenn ich dann erhöht werde, zum Vater gehe und so weiter, werde ich alle zu mir ziehen, wenn ich erhöht werde. Und das ist das Zentrum des Evangeliums. Der Stern hat die Leute aus dem fernen Osten gezogen. Sie kamen, wo ist der neugeborene König, den wir anbeten können? Und muss vorstellen, diese Weisen, vielleicht Könige, reiche Leute, Superstars, die kommen, sie beugen ihre Knie und sie beten das Baby Jesus an. Und Jesus hat keine großen Zeichen gewirkt, damals als Baby, dass sie hätten gesagt, guck mal, das ist der Sohn Gottes, guck mal, was er alles macht. In unserer Bibel steht das nicht drin, im Koran steht das drin. Als die Weisen nach Bethlehem kamen, haben sie Jesus befragt, Baby Jesus befragt und er hat ihnen geantwortet. Dumme Sache, glaube ich nicht ganz. Legende, Sagen und so weiter. Aber sie haben das gesehen, das ist Kind Gottes. Das ist, dieser Stern steht über Jesus, über die Wohnung, wo Maria und Josef wohnen. Jesus ist derjenige, an dem Gottes Wohlgefallen ruht, an dem Gott interessiert ist, den Gott sucht, für den Gott da ist. Gott hat an dir kein Wohlgefallen. Bitte halt dich jetzt fest und vergib mir, wenn ich das jetzt versage und dir nicht gefällt. Gott hat an dir und mir kein Gefallen. Du und ich, wir sind Sünder vor Gott und bleiben es auch. Du und ich, bitte, sei gnädig zu mir. Du und ich, wir ekeln Gott sogar. Und in der Bibel heißt es, du hast mit deinen Sünden mir Arbeit gemacht. Schrecklich. Du bist Gott zuwider. Aber was Gott will, wenn er Jesus in dir sieht, Jesus in dir, dann bist du ein Heiliger, ein Gerechter. Weißt du, Gott hat an den Menschen draußen keinen Gefallen, absolut nicht, an keinen einzigen von uns. Sie sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten. Römer Brief, Kapitel 3. Weißt du, keinen Gefallen. Du interessierst Gott überhaupt nicht. Bitte sei mir gnädig. Das kann ich von der Bibel sagen. Wir interessieren Gott überhaupt nicht. Gott liebt die Welt. Er macht die Welt, alles. Aber er sucht Jesus in uns. Jesus in uns. Den sollst du hören. Nicht nur erleben. Und nicht von ihm lesen und lernen und für ihn was tun. Den sollst du hören. Hören ist eine wichtige Pflicht. Es gibt kein Heil, keine Erlösung ohne dem Hören des Wortes Gottes. Seine Stimme. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und einem anderen folgen sie nicht. Mit dem anderen wollen sie gar nichts zu tun haben. Auf dem Berg der Verklärung. Da plötzlich verschwindet alles. Moses, Elia. Und nur noch Jesus bleibt übrig. Das Gesetz und die Propheten, die lösen sich auf. Das Heil kommt allein durch Jesus Christus. In keinem anderen Namen ist Heil und es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, wo sie selig werden können als Jesus Christus. Sei nicht so erschrocken. Gott macht keine Kompromisse. Wenn du Jesus kennenlernen willst, musst du den gleichen Weg gehen, wie die Apostel gegangen sind. Und das Interessante ist, wie hat sich Gott ständig um Jesus und bei Jesus sich offenbart? Die waren immer im Gebet. Wenn wir beten, Gott lässt den Aufrichtigen gelingen. Plötzlich offenbart sich der Herr. Plötzlich hörst du eine Stimme, wie die Männer dort am Tabor. Da hörst du eine Stimme, wie sie plötzlich da reden über den Ausgang, wie das alles ausgeht, wie das, was da draus wird und was dabei passiert. Die Katholiken haben etwas, was die Protestanten nicht haben. Die haben einen Kreuzgang. Da geht die ganze Station des Kreuzes durch und so weiter, verschiedene Stationen. Und wenn du stehst und dann plötzlich vor Jesus stehst und Gott spricht zu dir. Graf Zinzendorf war in Louvre mal dort und hat den Gekreuzigten angeguckt als kleiner Bub. Und das hat sein Leben radikal verändert. Dann guckt er diesen Gekreuzigten und unten steht, das tat ich für dich, was tust du für mich? Was tust du für mich? Das war eine Stimme vom Himmel. Gott kann auch durch Bilder zu uns sprechen. Das Kreuz betrachten. Betrachten das Kreuz ist der beste Einstieg für die Offenbarung Gottes. Ein besseres Thema. Jesus Sterben und Jesu Auferstehung. Das haben die drei Herrschaften auf dem Berg Tabor gesprochen. Jesus, Moses und Elia. Und sie sprachen über den Ausgang. Noch eins. Jedes Mal, wenn Jesus ein Wort vom Vater empfing, ehrte er den Vater. Und wenn du ein Wort vom Herrn empfängst, irgendetwas, das tat ich für dich, was tust du für mich, dann solltest du Gott ehren, Gott preisen, Gott anbeten, Gott rühmen. Jesus ehrte den Vater in der Taufe durch sein Gehorsam. Auf dem Berg ehrte er mit der Andacht, indem er sich besprach und sagte, Vater, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Im Garten Gethsemane später. Im Tempel waren die Worte, die er dann betrachtete und dann weitergab, Vater, verkläre deinen Namen, nicht meinen Namen, ich, Jesus, ich bin gar nicht so wichtig, aber dein Name. Jesus gab immer Gott die Ehre. Nicht der Gemeinde, nicht der Kirche, nicht dem Pastor, nicht dem Bischof, nicht dem Papst und nicht dem hohen Priester. Er gab Gott die Ehre. Und Jesus nahm nichts für sich. Er hat einmal gesagt zu den Juden, ihr könnt Gott nicht dienen, wenn ihr voneinander Ehre nehmt. Jetzt kommt Bruder sowieso, jetzt kommt Schwester sowieso, bitte kommt weiter nach vorne. Verstehst du, das ist menschliche Ehre. Jesus hat diese Ehre gar nicht genommen. Er gab Gott die Ehre. Soli Deo Gloria. Deshalb sind vom Bach die Lieder so populär, weil er Gott die Ehre gab. Auch wenn es ein bisschen kompliziert war manchmal. Wer sich zu Jesus bekennt, zu dem bekennt sich auch der Vater im Himmel. Deshalb Jesus in mir, Jesus in uns, wie viele ihn aufnahmen. Halleluja. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir Jesus verstehen, Jesus begreifen dürfen, Jesus annehmen dürfen und dass wir auf ihn hören dürfen heute. Hören dürfen, was der gute Hirte uns zu sagen hat. Herr Jesus, was du jedem Einzelnen, auch jetzt hier in der Andacht, beim Abendmahl, jetzt in ein paar Minuten, was du uns alles zu sagen hast, was du uns alles zu geben hast, dass wir hören und dass wir das tun. Paulus sagt sogar über das Abendmahl, ich habe es vom Herrn empfangen. Es geht nicht um irgendwelche menschlichen Institutionen oder Einrichtungen, es geht um den Willen Gottes. Und du kamst und hast den Willen Gottes getan in dieser Welt und deshalb hat der Vater dich geliebt über alles in der Welt. Der Vater ist nur an seinen Sohn Jesus Christus interessiert. Und wenn Jesus in uns ist, sind wir die seligsten und glücklichsten Menschen auf Erden. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Amen.